Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Herzlich willkommen zur 23. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. In dieser Folge ist Frank Marrenbach unser Gast. Er ist Hotelier durch und durch und hat mehrfach Preise, wie zum Beispiel die Auszeichnung Hotelier des Jahres, gewonnen. Nach Studium und MBA führte ihn sein Beruf rund um die Welt. Auch nach London oder Paris oder nach Frankfurt und Baden-Baden. Seit Mai 2020 ist er geschäftsführende Gesellschafter der Althoff Hotels. Dazu gehören die Marken Althoff Collection, Amaron Hotels und Urban Loft. Wir sprechen in dieser Folge über den menschlichen Zusammenhalt, über den Wert von Zeit und darüber, wie politisch ein Unternehmenschef sein darf oder vielleicht sogar muss. Herr Marrenbach, herzlich willkommen im Podcast Werte und Leadership. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, Frau Rexer. Ich freue mich.
Ich bin schon gespannt, was Sie heute mitgebracht haben, denn Sie sind als Hotelier ja viel unterwegs, im Moment auch gerade im europäischen Ausland. Deswegen bin ich gespannt, welche drei Gegenstände Sie in Ihren Koffer mitgenommen haben für uns.
Ja, ich habe drei Gegenstände genommen, an denen ich, glaube ich, ganz gut erzählen kann, worauf es mir ankommt, was ich für wesentlich halte. Ich habe so etwas Profanes wie einen Schlüsselanhänger mitgebracht, so etwas Anmutiges wie eine tolle Sanduhr und so etwas Einfaches wie ein Buch, aber nur das Buch ist einfach in seiner Bindung, der Inhalt ist dann doch etwas wertiger.
Da bin ich ja gespannt. Mit was wollen Sie beginnen?
Ja, ich würde gerne mit dem Schlüsselanhänger beginnen. Dieser Schlüsselanhänger ist alt, aber das macht ihn per se noch nicht besonders. Es ist ein Anhänger, der den heiligen Christophorus, den Schutzpatron der Automobilisten, zeigt, wobei es gar nicht um das Automobil geht, sondern vielmehr um den Menschen, der mir diesen Schlüsselanhänger vor vielen Jahren gegeben hat. Das war, ich muss sagen, das war, denn er ist leider verstorben, Gustav Treu, der langjährige Chefconcierge des Brenners Parkhotel in Baden-Baden, für das ich über 20 Jahre die Verantwortung tragen durfte. Und Gustav Treu hat diesen, Nomen ist Omen, hat diesen Schlüsselanhänger bekommen, seinerseits von seinem Vorgänger. Und da können Sie sich vorstellen, das war dann irgendwann Anfang der, würde ich sagen, 1920er Jahre. Und das hat mir viel bedeutet, denn er hat dies nicht nur schlicht übergeben, sondern er hat Bezug genommen auf die Verbindung, die sich zwischen uns beiden, diese sehr wertschätzende Arbeitsverbindung, die sich zwischen uns beiden in den letzten, ja dann eben 15 Jahren, so lange haben wir gearbeitet miteinander, aufgebaut hat. Und man muss ein bisschen den Gustav Treu in seiner Person verstehen. Das war ein Mann, der eigentlich, der war natürlich top in seinem Job, der hat viel gesehen. Und als ich damals als sehr junger Mann das Hotel übernahm, war der natürlich schon ein bisschen skeptisch. Das kann man heute, kann ich das besser verstehen als damals. Also ich musste am Ende mir schon seine Wertschätzung erarbeiten. Und weil eben diese menschlichen Verbindungen für mich ganz wesentlich sind, um im Team Spitzenleistungen zu erbringen, ist das für mich die Symbolik dessen, was ich gerade ein bisschen versuche zu erklären.
Ist es generell für Sie wichtig, dass die Mitarbeiter lange im Unternehmen bleiben? Ist das so sozusagen ein KPI, an dem Sie sich orientieren?
Das ist sogar wahrscheinlich ausschlaggebend. Selbstverständlich muss das Hotel ein gutes Hotel sein. Es muss toll ausgestattet sein. Die Qualität muss stimmen. Aber das Erinnerungspotenzial, also das, an was Gäste ja, wir alle, wir sind ja auch Gäste in anderen Hotels, meistens auch mit sich nehmen, ist das, was sie an Service erlebt haben, also die Begegnungsqualität der mit den Mitarbeitern. Das ist also ganz wesentlich. Und also eine Gastbeziehung, eine Gastmitarbeiterbeziehung baut sich ja auch auf über die Zeit, manchmal über die Jahre. Es ist nicht der eine Besuch. Und deswegen ist es natürlich entscheidend, dass Mitarbeiter lange bei uns sind, dass die Fluktuation möglichst gering ist. Wir bilden das ja sehr schön ab mit unseren Emblemen. Das heißt, wir haben natürlich alle am Revers ein Erkennungszeichen. Das ist bei uns ein A wie Althoff Hotels. Und wir haben eine verschiedene Farbigkeit. Und ich glaube, konventionell würde man über farbige Embleme wahrscheinlich die Stellung im Unternehmen, die hierarchische Stellung zum Ausdruck bringen. Das tun wir bewusst nicht, sondern Farbigkeit bedeutet, je länger du in einem Unternehmen bei uns bist, desto unterschiedlich die Farbe. Es beginnt mit einem silberen Ton, also dann kommt ein hellblau, und so kann jeder Mitarbeiter zum Ausdruck bringen, wie lange er da ist. Und das finde ich einen ganz wesentlichen Unterschied. Das heißt, der CEO, in dem Sinne meine Wenigkeit, der jetzt gerade 2 Jahre im Unternehmen ist, hat eben das normale Blech. Und der Service-Mitarbeiter, der jetzt 10 Jahre da ist, hat ein wunderschönes Royalblau. Und das drückt, glaube ich, auch den Blick auf, also aus, den wir haben auf unsere Mitarbeiter, und ist ein integraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur.
Und was machen Sie, was tun Sie dafür, dass die Mitarbeiter alle irgendwann beim Royalblau ankommen?
Naja, also zunächst mal die Mitarbeiter mit den Mitarbeitern gut umgehen. Es ist, glaube ich, ganz wichtig heute, da haben sich auch die Zeiten fundamental verändert, Gott sei Dank. Also auch gerade unsere jüngeren Mitarbeiter gucken heute viel weniger auf, ich sag mal, hierarchische Strukturen, sondern sie wollen sich zu Hause fühlen. Und ein väterlicher Freund von mir hat mal gesagt, ein Arbeitsplatz muss mehr sein als die Stätte des Broterwerbs. Es muss auch ein geistiges Zuhause sein. Das klingt natürlich ein bisschen altdeutsch. Das hat er mir auch vor vielen Jahren gesagt, aber es trifft den Kern. Wenn du morgens aufstehst und zur Arbeit fährst, gehst, läufst, macht das Sinn, erfüllt es dich doch wesentlich mit Freude, fühlst du dich als Teil eines Größeren, dem du gerne zugehören möchtest. Verhält sich das Unternehmen auch so, wie es deinen eigenen Werten entspricht? Hast du Karrierechancen? Und spricht man gut mit dir? Und insofern ist, glaube ich, die Begegnung auf Augenhöhe mir immer ein großes Anliegen. Also nicht über die Funktion. Selbstverständlich sind Hierarchien wichtig. Es hat auch mit Verantwortung zu tun. Aber einander begegnen wir uns doch auf Augenhöhe. Und da ist es sicherlich auch hilfreich, ich sag mal, ich habe ja eine ganz klassische Hoteliers-Ausbildung und ich habe eben auch schon mal in der Küche gestanden, im Stewarding. Ich weiß, wie schwierig es ist, in den Bereichen zu arbeiten, wie hart, und habe großes Verständnis dafür. Und ich glaube, das klingt auch immer mit, wenn man sich unterhält, dass Verständnis für die Situation des jeweilig anderen da ist. Am Ende geht es ja immer darum, im Team Spitzenleistungen zu erbringen. Diese menschliche Basis, dieses gute Miteinander ist ja ganz wesentlich, um das zu tun. Ja? Denn wir wollen jetzt nicht das Mittelmaß kuratieren, sondern wir wollen natürlich in ganz besonderer Art und Weise unseren Gästen einen tollen Aufenthalt bieten, und der am Ende auch besser ist als vielleicht beim Wettbewerber. Denn wir sind im Wettbewerb, und dazu ist das eben so wesentlich, mit den Kollegen und Kolleginnen ein Miteinander zu pflegen, in dem Wertschätzung und Respekt nicht nur auf der Wertetafel vorkommen, sondern auch im Herzen getragen werden.
Sie haben ja vermutlich auch eine sehr internationale Mitarbeiterschaft. Wie gehen Sie denn damit um, wenn in Europa Krieg herrscht? Ich nehme an, Sie haben ukrainische als auch russische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist das ein Problem? Ist das ein Konflikt? Wie gehen Sie damit als CEO um?
Also wichtig ist natürlich die Kommunikation nach innen. Wir haben, wie viele Unternehmen natürlich auch, eine Plattform. Bei uns sieht es eher aus wie eine Facebook-Umgebung, weil natürlich heute die meisten unserer Mitarbeiter keine Memos mehr lesen, sondern es wird doch viel über Bild und Video aufgenommen. Und wir haben natürlich unmittelbar nach Ausbruch des Krieges eine Nachricht unseren Mitarbeiter ausgesprochen, die natürlich zunächst unsere große Betroffenheit zum Ausdruck bringt, weil es ist ja wirklich schrecklich. Ich hätte mir nie vorstellen lassen, dass wir in Europa eine solch gefährliche Situation erleben und unsere mittelbaren Nachbarn davon so betroffen sind. Jetzt haben wir natürlich ukrainische und russische Mitarbeiter, und das ist gleichermaßen wichtig, dass jetzt untereinander kein Feindbild entsteht. Ich kann mich erinnern, als der Jugoslawienkrieg ausbrach. Damals hatten wir auch in unserem Unternehmen viele ethnische Gruppen, die aber in dem damals hinter der Klammer Jugoslawien dann auf einmal sich gegeneinander gestanden haben. Und das hat natürlich zu Konfliktpotenzial geführt und auch zu Auseinandersetzungen. Das ist ja ganz klar, dass auch der, ich sag mal, dass der Mitarbeiter auf den anderen Mitarbeiter, insofern der als Aggressor oder für den Aggressor steht, wahrgenommen wird, dass das etwas mit den Menschen macht. Und dort ausgleichend einzuwirken und vor allen Dingen frühzeitig das auszusprechen, ist ganz wesentlich, aber natürlich auch konkret zu helfen. Wir haben Hotelzimmer. Wir helfen aktuell den Menschen so gut wir können, insbesondere Frauen und ihren Kindern, eine Unterkunft, wenn auch temporär, zu finden. Und auch da ist Innenkommunikation gefragt. Das ist nicht so sehr für die Galerie, für die Tribüne. Da haben wir aktuell, glaube ich, einen Überbietungswettkampf, wer denn der Beste ist. Das möchte ich auch gar nicht groß kritisieren, aber das ist nicht unser Weg. Ich will nur, dass unsere Mitarbeiter, wenn sie auch zu Hause mit ihren Familien sprechen, sagen können, wir arbeiten für ein Unternehmen, für die Althoff Hotels, denen das Weltgeschehen nicht egal ist und die nicht nur mit Worten das argumentieren, was wichtig ist, die gut damit umgehen, sondern die etwas tun. Da ist auch ein Kulturthema.
Absolut. Das heißt, das ist dann das ein Thema, mit dem die Mitarbeiter nach Hause gehen und sich denken, ich arbeite doch für den richtigen Betrieb.
Selbstverständlich. Ich glaube, wir alle haben das Bedürfnis, das Gefühl zu haben, dass wir für die sichere, für die richtige Sache arbeiten, dass wir ja einen positiven Beitrag leisten, so klein er auch ist, aber dass wir etwas tun, was der Welt gut tut und nicht schlecht tut. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Grundgefühl, was jeder Mitarbeiter haben sollte und wir alles tun, damit das eben auch so sein kann.
Vor einigen Jahrzehnten, sag ich mal, war es noch nicht üblich, dass Wirtschaftslenker, Denker sich politisch geäußert haben. Sehen Sie das inzwischen anders? Also ist da, Sie haben schon offensichtlich ja keine Scheu, zumindest nach innen Botschaften zu bringen. Wo kommunizieren Sie politisch und wo nicht? Wo würden Sie da die Grenze ziehen?
Ich denke, das ist ein Unterschied, ein politischer Mensch zu sein, der eben Anteil nimmt an dem gesellschaftlichen Geschehen. Und ich finde es eine ganz wesentliche Aufgabe von Unternehmenslenkern und Lenkerinnen, dazu auch eine Aussage zu machen und auch klar zu sein in der Sache. Es hat ja nichts damit zu tun, welches Parteibuch ich am Ende führe, ob ich eins habe oder ob ich sozialdemokratisch, christdemokratisch, grün, liberal denke. Das ist wiederum was anderes, also Politik machen versus eine Haltung haben, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und jedes gute Unternehmen, das können Sie ja gar nicht mehr trennen heute, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, es ist ja ein Kosmos. Und Enthaltsamkeit in schwierigen Situationen halte ich für vollkommen abträglich. Zumal, wenn eine Gesellschaft einen guten Blick auf Wirtschaft haben soll. Das ist ja auch nicht heutzutage automatisch der Fall. Wirtschaft, wenn man es etwas abstrakt sieht, ist nicht von jedem positiv wahrgenommen. Es hat für den einen oder anderen etwas mit Ungleichheiten zu tun, mit Dingen, die man dem Kapitalismus zu Recht oder zu Unrecht zuschreibt, mit Dynamiken, mit Arbeitsplatzverlusten und all dem. Und deswegen ist es so wichtig, sich einzubringen. Also Haltung ist wesentlich für jeden CEO, denn sonst ist ja derjenige, der das Unternehmen letztlich repräsentiert. Und im Englischen gibt es einen schönen Spruch, das bedeutet, you really should have an opinion, but you shouldn't be opinionated. Und das, glaube ich, ist ganz wesentlich, wenn man Unternehmenskommunikation als CEO macht.
Wunderbar. Herzlichen Dank. Jetzt bin ich gespannt, was Sie als Zweites im Gepäck haben. Sie haben schon verraten, eine Sanduhr, wenn ich richtig gehört habe.
Das ist eine Sanduhr, richtig. Warum eine Sanduhr? Ich finde, die Sanduhr, es ist jetzt keine kleine Teeuhr, die man vielleicht sich so vorstellt, sondern ein wunderschön, auch ein optisch schönes, ein schöner Gegenstand mit gelbem Sand. Es symbolisiert für mich in erster Linie natürlich mein Blick auf Zeit, auf Lebenszeit und den Wunsch, mit Zeit gut umzugehen. und sie sinnvoll auch zu nutzen. Natürlich heute mit 55 Jahren gucke ich auf Zeit auch anders als vielleicht ein 20-Jähriger. Meine beiden Söhne, die jetzt Anfang und Mitte 20 sind, die gucken da anders drauf, weil die haben ja noch doch eine lange Zeit vor sich. Und mir ist es eben wichtig, dass ich um die Zeit weiß, dass ich das Richtige damit mache, für andere, aber auch für mich selbst, dass ich mich eben auch meiner Verantwortung diesbezüglich stelle. Denn das ist, glaube ich, unstrittig, dass wir in extrem transformativen Zeiten gerade leben. Jede Zeit ist übrigens transformativ, aber die Dynamiken sind anders. Und wenn Sie junge Bewegungen sehen, Fridays for Future oder ähnliches, das heißt auch ein Blick in die Zukunft, bei dem viele besorgt sind, dann muss man ja sagen, dass junge Menschen das aktuell ja noch gar nicht ändern können. Denn an den, ich sag mal, Schalthebeln oder die Einflussmöglichkeiten, das haben in der Regel ja nun Menschen wie ich. Und wenn man dann eben guckt, dass ich ja nun wirklich 55 tolle Jahre hinter mir habe, in denen es uns ausgesprochen gut geht, ergibt sich daraus eine doch wesentliche Verantwortung für die Zukunft. Und insofern ist Zeit, es wird häufig zitiert, wir haben keine Zeit, um wesentliche Veränderungen voranzutreiben. Und da versuche ich mich immer selbst ein bisschen auch dran zu erinnern. Und deswegen ist diese Sanduhr die Symbolik. Sie ist aber auch natürlich eine Erinnerung, wenn wir zusammensitzen, neudeutsch würde man sagen Sprints, ja, das heißt, man denkt über Dinge nach, und wir wissen natürlich heute alle, dass diese Meetings, das agiles Arbeiten und was immer auch damit verbunden ist, dass ein Vorteil ist, sich enge Zeitbudgets zu geben. Und der eine oder andere stellt eine Digitaluhr hin, und wir stellen eben diese haptisch sehr schöne Sanduhr auf den Tisch. Vielleicht ein bisschen die Verbindung zum Schlüsselanker zu finden. Also wenn man in Teams sich bewegt, darüber nachdenkt, mit was man gemeinsam seine Zeit verbringt und was vor allen Dingen auch mit dem, was man nicht seine Zeit verbringt. Ja, das ist ja wie bei Strategie zur Hälfte, um zu wissen, was ich tue, zur anderen Hälfte, um zu wissen, was ich nicht tue. Ein Gedankenexperiment, das ich immer mache, ist, wenn die Mitarbeiter der Althoff Hotels ihren CEO, ihre CEO wählen könnten, käme ich auf die Wahlliste. Und würde ich überhaupt gewählt werden? Das ist natürlich super theoretisch, weil es nicht stattfindet. Aber das Auseinandersetzen damit ist wichtig, denn das macht mit mir das Richtige. Ne? Das heißt, ich versuche zumindest den richtigen Blick auf das Team und mein eigenes Tun zu behalten. Und in einem, ich sag mal, positiven Führungsverständnis, denn ich möchte mich jetzt nicht kleiner machen, als ich bin, aber zu verstehen und auch sich dran zu erinnern, dass am Ende der CEO der allererste Dienstleister für seine Mitarbeiter ist, indem er nämlich eine Umgebung, einen Arbeitsplatz, ein Ambiente schafft, in dem die diese Spitzenleistungen erbringen können. Weil der olympische Gedanke, dabei sein ist alles, spricht nicht zu mir. Das finde ich vollkommen unattraktiv. Ja, dafür würde ich morgens nicht aufstehen, sondern ich habe natürlich Freude dran. Wir haben natürlich Freude daran, Erster sein zu wollen. Und ich sage das hier auch ganz deutlich, ja, weil ich manchmal in gesellschaftlichen Diskussionen den Eindruck habe, dass das vielleicht nicht mehr unbedingt jetzt so wesentlich ist. Aber Wettbewerb in einem guten Verständnis ist etwas Tolles. Es führt uns, es treibt uns an, es bringt Innovationen, es bringt uns nach vorne, es verändert. Und das ist ein ganz klares Bekenntnis. Also mit seiner Zeit gut umzugehen und das gemeinsam zu Spitzenleistung zu führen. Deswegen ist die Sanduhr für mich ein schönes Symbol.
Und mit welchem Wahlkampf-Slogan würden Sie denn die Wahl gewinnen zum CEO?
Vorsprung durch Menschlichkeit.
Sehr schön. Vielen Dank. Jetzt bin ich gespannt auf den dritten Gegenstand und was dahinter steckt.
Der dritte Gegenstand ist ein kleines Büchlein. Es ist eigentlich nicht mehr als ein etwas längerer Aufsatz, geschrieben von George Orwell, den wir natürlich in allererster Linie durch seinen Roman 1984 kennen. George Orwell hat aber hier ein im Rückblick auf die Weltkatastrophe Zweiter Weltkrieg 1946 diesen Aufsatz geschrieben, um zu verstehen, wie wir denn in einer Gemeinschaft von ja eigentlich vernünftigen Menschen sowas anrichten können. Und er hat drei wesentliche Gründe für sich definiert. Und das ist, glaube ich, so aktuell wie heute, auch wenn wir ja nun ja fast 75 Jahre, etwas mehr als 75 Jahre schon vergangen haben. Erster Grund war, Menschen werden fanatisch. Das heißt, die Leidenschaft, die Passion wird vollkommen übersteigert und sie wird fanatisch. Also über eine Emotion, die über dem ist, was gesund ist. Die zweite Komponente ist, dass im Rahmen dessen eine große Volatilität ist, eine große Instabilität bei diesen Menschen. Das heißt, der Fanatismus ist nicht jetzt stabil. Der Nationalsozialist kann zum Kommunisten werden, es ist vollkommen egal. Wichtig ist das Extreme. Deswegen schwingt das von rechts nach links. Das Extreme ist es, gar nicht der Inhalt ist extrem so unbedingt. Und das Dritte, und da sieht man diesen toxischen Cocktail, ist das vollkommene Desinteresse an Fakten. Und wenn diese drei Komponenten zusammenkommen, dann merkt man natürlich, dass man sich gesellschaftlich auf großen Abwegen befindet. Und die Gefahr ist ja da. Also ich habe die letzten 20 Jahre, und es ging wahrscheinlich den meisten so, nicht dran gedacht, dass wir solche Umwälzungen bekommen. Ich habe nicht dran gedacht, dass mittlerweile mehr Länder auf der Welt keine Demokratien sind, sondern autoritäre Regime. Und das beunruhigt mich natürlich unheimlich stark. Und vielleicht darf ich so eine kleine Erinnerung aus meinem Leben, auch vielleicht, was mich sehr geprägt hat. Ich sag mal, dieses Buch symbolisiert sicherlich auch Geschichtsverständnis. Ja, also die Frage ist immer, wie viel kann man aus der Geschichte lernen und ist die dann so wie die Zukunft? Aber das Wissen darum ist wesentlich. Und ich habe, wie so manch andere auch, in meinem Leistungskurs damals Geschichte gehabt. Und wir lasen 100 Jahre Einsamkeit von Marquez. Ein Buch, was eigentlich in seiner Essenz ein sehr nihilistisches Buch ist. Am Ende steht drin, die Menschheit lernt nicht, es ist nur eine Frage der Zeit. Wir machen dieselben Fehler wieder. Und ich weiß noch, so zumindest in diesem Grundgefühl, was ich hatte, als wir das Buch besprachen, und ich war total wütend überhaupt, dass wir dieses Buch haben lesen müssen. Und sagte, ja, dann lassen wir das Ganze. Ich gehe lieber Tennis spielen oder ich gehe Fußball spielen, aber das ist Zeitverschwendung. Und so habe ich es auch in der Klasse meiner Lehrerin gesagt. Natürlich auch voller Emotionen. Und voller, ja, wie man eben so ist als 17-Jähriger. Und sie hat dann bei dem Pausengang gesagt, wissen Sie, Frank, Sie bleiben kurz mal hier, denn ich möchte mit Ihnen etwas besprechen, was vielleicht für Ihr Leben ganz wesentlich sein wird. Und dann als junger Kerl hört man das natürlich, sag mal, was wollen Sie mir schon sagen? Renitent ist man qua Alter ohnehin. Und sie hat mir aber etwas erklärt, was mich bis heute begleitet und beeinflusst. Und zwar hat sie über eine Metapher versucht, meine Reaktion ein bisschen auch aufzuheben und mir etwas Besseres damit zu machen. Sie hat mir einfach gesagt, was passiert, wenn du einen Stein in das Wasser wirfst? Und in meiner damaligen Jugend habe ich gesagt, ja, der geht unter, und wollte das auch gar nicht, das Gespräch. Und wenn ich Ihnen das jetzt so erzähle, das kommt bei mir emotional zurück, und es liegt ja schon irre lange her, zurück. Und sie sagte, nee, denk mal an die Oberfläche. Und dann gesagt, ja, Kreise, genau, ja, denk mal ein bisschen weiter. Also, der Stein bist du. Und der erste Kreis auf der Oberfläche, das ist dein direktes Beeinflussen. Der zweite wird vom ersten, der dritte vom zweiten beeinflusst. Aber du beeinflusst. Und ganz wichtig, und das ist das Wesentliche, du kannst nicht beeinflussen. Denn eine Untätigkeit, eine Passivität, ein Wegschauen ist auch ein Beeinflussen, aber mit wahrscheinlich sehr negativen Konsequenzen. Deswegen finde dich damit ab, dass du immer beeinflusst, dass du natürlich auch damit Zukunft machen kannst. Und zwar immer, egal was du tust. Und das ist, glaube ich, auch mein Weltverständnis, wenn man guckt, was kann man wirklich verändern. Ich glaube, die Welt braucht mehr Realitätsverweigerer, aber nicht in dem George Orwellschen Verständnis der Faktenignoranz, sondern eher, dass man nicht sagt, der Status quo ist, wie er ist, sondern dass wir ihn verändern können. Denn wir wissen, heute wurde gestern gemacht und heute machen wir morgen. Und dieser Verantwortung gerecht zu werden, so klein sie auch ist, ja, denn jeder von uns kann ja nur seinen Mikrokosmos beeinflussen, Aber im Ganzen können wir sehr viel mehr tun. Und sicherlich ist das ein gewissermaßen utopistisches Verständnis von Zukunft, ja. Aber wir brauchen Utopien, auch wenn sie vielleicht dem einen oder anderen als das vorkommen, ja, was sie auch sind, ja, ein Idealbild, ja. Aber daran mitzuwirken und auch seinen Beitrag zu leisten, das ist mir wichtig. Und so hat meine Geschichtslehrerin mir wirklich einen großen Dienst erwiesen, denn das habe ich bis heute, das schwingt bei all meinem Tun bis heute mit.
Und das bildet auch die Brücke zu dem, was Sie vorher berichtet haben, dass Sie mit Ihrem Unternehmen auch aktiv über den Krieg in Europa sprechen und ja auch selbst was tun, richtig? Wie nehmen die Mitarbeiter das auf? Sind die da positiv? Lässt die das unbeeindruckt? Wie reagieren die sozusagen auf darauf?
Also es lässt niemanden unbeeindruckt. Wir haben ja nun 1800 tolle Mithoteliers. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie jeder Einzelne damit umgeht, aber jeder geht damit um. Denn diese Dinge machen ja auch Angst. Ja, es sind ja auch Zukunftsängste. Ja. Angst darf nicht unser Handeln bestimmen. Und wir, glaube ich, Leadership bedeutet eben auch ganz wesentlich in unsicheren Zeiten ein gewisses Maß an Zuversicht auch zu verbreiten. Nicht im Sinne, ich weiß genau, wie es geht und was passiert. Das wäre auch, es ist nicht statthaft und es geht ja auch gar nicht. Aber diese Ruhe zu geben. Schauen Sie, wir kommen aus 2 Jahre Pandemie. Ja, stellen Sie sich mal vor, die Mitarbeiter wir haben schon bald 24 Monate die Hotels in bestimmten Monaten geschlossen gehabt. Das Geschäft ist mittelmäßig. Jetzt kommen wir so langsam da raus und jetzt kriegen wir die nächste Situation. Trotz aller Resilienz, die ich mir selber zuschreiben würde, gehen auch diese Dinge bei mir nicht spurlos vorbei. Ja, ich weiß, wie viel Kraft es kostet, mit negativen Energien umzugehen, die wie ein Katalysator eben auch zu neutralisieren und wenn es irgendwie geht, in positive Energie umzuwandeln. Das kostet Kraft. Und Führung bedeutet, diese Kraft Mitarbeitern zu geben. Heißt natürlich auch, dass man selber Kraft tanken muss. Es ist meine Verantwortung, mit mir so umzugehen, dass ich das leisten kann. Aber insofern ist das Thematisieren und das Tun, ja, also man muss ja ins Handeln kommen, denn erzählen können natürlich viele, aber das Tun ist der kleine Beitrag, bei denen wir uns alle sofort besser fühlen. Ne? Also ein wenig, warum fahren so viele Menschen gerade an die polnische Grenze? Warum werden so viele Pakete gepackt? Ja, weil natürlich es viel besser ist, etwas zu machen und zu helfen, als da, ich sag mal, wie das Kaninchen vor der Schlange zu sitzen.
Ja, absolut. Und weil Sie es gerade angesprochen haben, Sie sind ja seit Mai 2020 in der geschäftsführenden Gesellschaft von Altof Hotels. Das ist ja quasi nur Pandemie. Worin, und Sie haben es gerade gesagt, Sie achten auf sich selbst. Wo holen Sie sich Ihre Kraft? Wo tanken Sie auf? Das war ja sicherlich eine sehr, sehr schwierige Zeit.
Ja, ich habe natürlich das große Glück, eine wunderbare Familie zu haben. Das heißt, unsere beiden Söhne machen uns Freude. Meine Frau ist mir eine große Unterstützung. Und wenn Sie eine Partnerin haben, die eben auch sie dadurch begleitet und auch offen und zuhörend ist und ratgebend, das macht unheimlich viel aus. Ja. Und ich glaube, wenn das nicht gegeben wäre, das ist wie, als wenn man eine Kerze an zwei Enden anzünden würde, das würde mich auch sehr stark an meine Grenzen bringen. Also familiäre Stabilität ist für mich ganz wesentlich und natürlich, so profan es klingt, Bewegung. Ja, also ich bin ein Bewegungsmensch, ich fahre gerne Mountainbike, ich fahre gerne Rennrad, ich brauche das, ja, um eben mich auch körperlich fit zu halten, weil das ist am Ende nicht nur eine geistige Leistung, ist auch eine physische Leistung und deswegen achte ich auch sehr, sehr drauf, ne? Sonst läuft einem nämlich die Batterie leer und wissen Sie, ich kann verstehen, wenn man mal merkt, dass man vielleicht auch mal selber an Belastungsgrenzen kommt, ja, und das kann ich auch nicht verhehlen, dass gerade im letzten Jahr, in diesen Langungsschließungsphasen, ja, da können Sie natürlich wahnsinnig viele Spaziergänge machen, aber Sie kriegen das ja gar nicht abgeschüttelt, Ne? Das sind ja Gedanken, die sind ja immer da. Und man kann das eine oder andere vielleicht mal ein bisschen abstrakter sehen, sich dafür von ein bisschen ablenken, ja. Aber es ist halt immer da. Und ich habe heute, das habe ich für mich irgendwie auch, wenn man etwas lernt, also muss man immer gucken, gibt es irgendetwas, was du daraus lernen kannst? Und neben zwei oder anderen Dingen, glaube ich, habe ich heute mehr Verständnis dafür, wenn Menschen an ihre Grenzen kommen, selbst wenn es nicht Grenzen sind, die für mich Grenzen wären. Ne? Mhm. Aber das Verständnis darum, wenn man auch Menschen vor sich hat und sagt, ich kann nicht mehr, mir geht's nicht gut, ja, das glaube ich, war eine hilfreiche Erfahrung, ja, weil ich natürlich auch gespürt habe, dass man sehr Acht geben muss, da nicht selber hineinzukommen. Das sind ja so ganz graduelle Prozesse, ja, man steht ja nicht morgens auf und auf einmal geht es einem nicht gut, sondern ist die Menge und die Länge an vielleicht schwierigen Situationen, die man durchleben muss. Und deswegen, vielleicht macht es dann, klingt auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen pathetisch, aber vielleicht macht es auch den Leader zum besseren Leader, wenn er eben auch an sich selbst erlebt hat, was lange Herausforderungen auch anrichten können, in einem Positivverständnis, wie man auch damit umgeht, wenn man sie bestanden hat. Es ist, macht dann bescheidener. Ja. Und wenn Sie vielleicht so zum Abschluss, ich hab tolle Eltern und manchmal, wenn ich mit meinem Vater spreche, der ist jetzt Anfang 80, der hört mir dann zu und dann guckt er mich an und das ist der Blick, mit der er mich ansieht, dann weiß ich, dass er natürlich noch mehr gesehen hat in seinem Leben als ich und dass er natürlich versteht, was mich bewegt und auch vielleicht meine Fragen versteht, aber dass er noch ein großes Maß an Zuversicht hat, ja, also diese Lebenserfahrung, die mir natürlich dann auch gut tut und insofern ist das auch eine Form von Leadership, auch wenn es die väterliche Führung dann ist, ja.
Wunderbar. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Marmbach, für das wirklich sehr interessante und tiefgreifende Gespräch.
Frau Rexer, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen und uns allen eine gute Zukunft.
Das wünsche ich auch.
Wiederschauen.
Tschüss. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.